Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Guten Morgen, ich bin Tim Wiese und freue mich auf meinen Gast. Der Schauspieler Joachim Krohl ist da. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Heute Abend im ZDF Fernsehpremiere Ihres Films Endliche Witwer. Ist das eigentlich noch so mit Lampenfieber verbunden oder sehen Sie das entspannt? Weil Ihre Arbeit ist ja getan.
In dem Fall schon. Weil ich kann mich kaum erinnern, mehr für einen Film getrommelt zu haben, wie wir diesen. Da liegt mir wirklich sehr viel dran. Und darum bin ich auch heute bei Ihnen. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe ihn ja jetzt schon 2-3 Mal gesehen. Trotzdem werden wir uns heute Abend treffen. Freunde und Beteiligte an der Produktion. Und wie im Film machen wir uns eine Flasche Bier auf und essen ein Leberwurstschnittchen.
und werden
eine Premiere feiern.
Sehr schön. Ja, man kennt Sie ja aus vielen Filmen. Tatortkommissar sind Sie gewesen, Menschenscheuer Schriftsteller in Rossini, Bettlerkönig, Peachum in der Verfilmung der Drei-Groschen-Oper und auch gerade Sorgener Opa in Der Junge muss an die frische Luft. Heute Abend kann man Sie dann als Georg Weiser erleben. Wer ist der Mann?
Georg Weiser ist ein Mittelständler irgendwo hier in Deutschland, der kreuzunglücklich mit seinem Leben ist, ein Kunstrasenproduzent. Und vor gar nicht so langer Zeit hat seine Ehefrau den Scheidungswunsch geäußert und er hat sich da natürlich brüskiert gefühlt. Aber an dem Moment, wenn wir den Film beginnen, stimmt er dem Scheidungswunsch zu, um unmittelbar darauf festzustellen, dass eine höhere Macht für Tatsachen gesorgt hat und die Scheidung gar nicht mehr nötig ist.
Die Scheidung ist vollzogen, bloß halt irgendwie
auf
ein bisschen
andere
anders.
Art und Weise. Ja. Ja.
Unser Gast ist der Schauspieler Joachim Krohl, heute Abend im ZDF in dem Film Endlich Witwer zu sehen. In dem spielen Sie einen Menschenfeind, der sich über alles und jeden ärgert und darüber freut, dass er nach dem Tod seiner Frau endlich seine Ruhe hat. Sie haben gerade schon gesagt, das ist Ihnen ein wichtiger Film. Sie hatten nämlich auch die Idee dazu. Wie ist die entstanden?
Also auf dem Weg zu meinem 60. Geburtstag habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht. Ich glaube, das passiert jedem. Da kann sich keiner von freisprechen, zu sagen, das ist ein Geburtstag wie jeder andere, ist es nicht, meine Meinung. Und was sind das für Gedanken? Was kommt noch, was war, wie steht man da, hat man das erreicht, was man wollte und, und. Und zum selben Zeitpunkt bin ich ins Gespräch gekommen mit Doris Zander, Produzentin hier aus Berlin, und Piet Rampelt vom ZDF. Und wir haben uns einfach mal zusammengesetzt und wollten etwas für mich erfinden. Und da habe ich denen gesagt, wie es mir gerade geht. Und dann sagte Piet Rampelt, Doris, ja, warum machen wir denn nicht genau das zum Thema? Lass uns mal einfach Brainstorming machen, wie geht's einem Mann, der auf dieses ominöse Datum zusegelt, den 60. Geburtstag, wie geht's ihm? Und so entstand die Geschichte.
Ja, Sie haben
die, und die Figur.
Ja, und Sie haben gerade gesagt, aus Ihrer Lebenssituation, weil Sie eben auch auf den 60. zugegangen sind, wie ist es Ihnen denn damit gegangen?
Auch nicht besonders gut. Also es ist, jetzt, wo ich diesen Termin überwunden habe, schon einigermaßen lange, ist das wieder ganz normal. Aber ich hatte auch dieses Bedürfnis, Resümee zu ziehen. Und nochmal, ich habe einen Check-up gemacht bei meinem Freund und Arzt und habe gesagt, so, guck mal da. Ja, aber ich bin in keiner Weise in einer Situation wie mein Weiser. Ja, ja. Das ist natürlich eine Konstruktion, eine Erfindung. Weil,
also Ihre Ehe ist glücklich, das können wir schon mal festhalten an dieser Stelle.
Ja, wo ist Holz? Hier im Studio gibt es noch Holz.
Sie sind ja mit Ihrer Frau auch schon seit 38 Jahren zusammen, ne?
Ja, wir haben sogar morgen Hochzeitstag. Also das sind nicht 38 Jahre Ehe, aber 28. Das gilt ja auch schon.
Da gibt es ja diesen Song im Film, gesungen da von Dieter Hallervorden. Da heißt es 60 Jahre und kein bisschen weise, aus gehabten Schaden nichts gelernt. Muss man denn mit 60 weise sein? Also, Sie wollen einmal kurz husten. Ja, also ja. Husten Sie ruhig. Ich mache kurz. Ich habe mich gerade gewundert, weil Herr Krohl ein
Zeichen. Ich dachte, Sie müssen da so einen Knopf drücken.
Ja, genau. Wir haben leider, es gibt ja manchmal so die berühmte Räuspertaste.
Genau, die habe ich gesucht.
Und die haben wir jetzt leider Augenblick nicht.
Nee, so, also wo waren wir?
Dieser Song, 60 Jahre und kein bisschen weise, aus gehabten Schaden nichts gelernt, gibt es in dem Film, wird von Dieter Hallervorden gesungen. Muss man mit 60 weise sein?
Überhaupt nicht. Das kann ich für mich nicht im Geringsten in Anspruch nehmen. Schön, dass Sie das ansprechen. Das war wirklich ein Gastauftritt von Herrn Hallervorden, auf den wir uns alle gefreut haben. Er hat das ganz großartig gemacht in einer wunderbaren Kneipe auf der Wilmersdorfer Straße. Tolle, tolle Location. Das war ein großartiger Drehtag. Nein, weise. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals weise sein werde. Obwohl der Name natürlich damit spielt. Hm. Ja. Der Filmname mit dieser Figur. Nein, ich bin nicht weise. Überhaupt nicht.
Wenn wir auf die Figur nochmal gucken, Sie wollten unbedingt ein Ekel spielen. Ja, so Ekel Alfred war da so ein bisschen in Ihrem Kopf. Warum? Was hat Sie gereizt? Also man muss dazu sagen, also der Mann am Anfang tritt da wirklich unangenehm auf, legt das Grab seiner Frau mit Kunstrasen auf zum Beispiel und zerstört alles, was mit ihr irgendwie verbunden war.
Als diese Assoziation zu Alfred Tetzlaff, Ekel Alfred, Heinz Schubert kam, da war ich erst gar nicht so begeistert, weil wenn sowas ausgesprochen ist, wird man es nicht mehr los. Und Alfred war natürlich eine serielle Figur für ein anderes Format. Wir wollten ja 90 Minuten machen. Und da dachte ich, lass uns das nicht belasten mit so einem großen Vorbild, weil die Figur ist natürlich, wie ich schon sagte, ein Vorbild für jeden Komödianten. Das ist einfach großartig gewesen, was sie damals gespielt haben. So. Aber das Verbitterte von Weiser, dieses Feststecken, das bringt dieses Ekelhafte vielleicht mit sich. Das muss sich ja irgendwie äußern. Ja, es gibt Leute, die völlig verstummen, dann machst du einen langweiligen Film. Oder die äußern sich und dann drängt sich das ja geradezu auf.
Also viel Futter für einen Schauspieler.
Genau.
Können Sie nachvollziehen, dass manche Leute trotzdem immer noch irritiert sind, wenn man sie in einer Rolle als unsympathischen Menschen sieht, obwohl sie ja eben vom Auftragskiller bis zum mürrischen, empathielosen Tatortkommissar alles andere als immer nur Sympathieträger gespielt haben?
Ah, ich kriege ja auch diesmal die Kurve, glaube ich, irgendwann im Laufe des Films. Es ist kein Problem für mich. Es gab mal eine witzige Situation, da habe ich für einen hessischen Rundfunk einen Tatort gedreht und habe diese Figur entwickelt und der Regisseur Lars Kraume kam dann daher und sagte, Joachim, ja, dieselbe Szene spielen wir jetzt nochmal ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher, dann habe ich das im Schnitt, dann kann ich das ausprobieren, das ist alles zu düster. Und dann habe ich ihm gesagt, Lars, vertrau mir, ich kann alles außer 100% unsympathisch. Die Leute werden schon den Funken Mensch hinter dieser Fassade entdecken. Mhm. Und so war es dann auch. Der Steier ist ja Figur geworden damals, die Leute sehr angesprochen hat. Aber selbst der Regisseur hatte damals Zweifel.
Hm. Ja. In Endlich Witwer erfährt man, dass Georg Weiser eigentlich so eine Abbiegemöglichkeit gehabt hat. Also wenn es darum geht, Bilanz zu ziehen und so. Er hätte die Möglichkeit gehabt, auszubrechen. Und dann wäre sein Leben vielleicht auch anders verlaufen. Gab es diesen Punkt bei Ihnen auch?
Ich glaube, jeder hat so einen Moment in der Biografie. Wir haben ja vor Publikum den Film schon gezeigt auf drei großen Fernsehfilm- und Filmfestivals in Biberach, in München und in Ludwigshafen in anderer Reihenfolge. Und da haben wir Reaktionen live mitbekommen und auch dann nach den Vorführungen Diskussionen gehabt. Da haben wir gelernt, dass eigentlich jeder sagt, ja, kommt mir bekannt vor und weiß ich noch. Und
gibt es da so einen Punkt bei Ihnen?
Mir persönlich?
Ja.
Ja, mit Sicherheit, klar. Zum Beispiel als ich von der Schauspielschule an ein sehr kleines Theater gegangen bin, am Niederrhein, wo ich eigentlich nach wenigen Wochen wusste, da bin ich völlig falsch.
Was war da verkehrt?
Es war zu klein. Und ich habe im Grunde wie man so sagt, nichts zu spielen bekommen. Ich konnte mich nicht ausprobieren, ich konnte mich nicht ausagieren. Ich musste in diesen Zusammenhängen funktionieren. Das war, das konnte ich damals, als ich das entschieden habe, nicht überschauen. Und es gab sogar, gab es sogar noch mal einen Moment, weil ich ein großes Filmangebot hatte und in einem Gruppengespräch, ich erinnere, dass wir heute mit Ensemble und Intendanz, wurde dann so eine Gruppensituation kreiert, der ich nicht entkommen konnte. Und ich habe mich dann wieder falsch entschieden. Wusste es auch am nächsten Tag, du hast einen Fehler gemacht. Trotzdem zieht man dann sowas durch.
Also man hat versucht, sich zu überzeugen, dass sie da bleiben.
Naja, hat man ja dann auch für einen kurzen Moment. Ja. Aber solche Momente hat jeder, glaube ich.
Sie sind in Herne aufgewachsen, stammen aus einer Bergarbeiterfamilie. Da liegt es vielleicht nicht sofort nahe, Schauspieler zu werden. Wie haben Sie Ihre Leidenschaft für die Bühne entdeckt?
Über einen Schulfreund eigentlich. Also das Interesse war latent immer da, weil vielleicht war der allererste Zugang diese gewerkschaftlichen Aktivitäten meines Vaters. Der ist damals von Tür zu Tür gegangen, als IG Bergbau und Energiefunktionär und hat Eintrittskarten für die Ruhrfestspiele an die Kumpels verkauft.
Also er war auch begeistert vom Theater, oder?
Ja, und er war stolz auf diese Institution. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, am Recklinghausen ist eine Nachbarstadt von Herne. Da ist man mit der Straßenbahn hingefahren und da wurde dann auf diesen Hügel dieses supermoderne, tolle Theater gesetzt, wo ich noch als ganz junger Mann die Schiller-Theater-Inszenierung von Warten auf Godot gesehen habe, mit Wigger und Bollmann von Beckett. So fing das an.
Ja.
Und dann gab es einen Schulfreund, der aus einem Sechs-Kinder-Haushalt kam, Bildungsbürger par excellence, und die hatten allein Theaterabonnement für das Herner Theater, das in der Lichtburg stattfand, in einem Kino mit Bühne. Und da waren Gastspiele zu sehen vom Westfälischen Landestheater, von irgendwelchen Tourneetheatern und so. Und von den sechs Kindern hatte mindestens ein Kind immer keine Lust. Und dann konnte ich die Karte haben. Und das waren meine ersten Theatererlebnisse in Herne.
Und Sie wollten unbedingt mitgehen. Was hat Sie da so fasziniert?
Die Leichtigkeit, die ich wahrgenommen habe, wenn es gute Leute waren. Da dachte ich immer, der hat ja nur Spaß bei der Arbeit. Und diesen Moment der Unausweichlichkeit. Ich habe das immer gemocht, wenn ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass es zwei großartige Momente gibt beim Theater. Die Stille vorm ersten Wort und der große Lacher. Obwohl das heute ja alles so aufgeweicht ist. Manchmal weiß man ja gar nicht mehr, wann ein Theaterstück angefangen hat und wann es aufhört oder ob man schon mittendrin ist. Anders, nicht mehr so konventionell, aber das mag ich nach wie vor. Und das habe ich, glaube ich, sehr früh genossen. Und dann gab es natürlich unendlich viele Erlebnisse in Bochum, Schauspiel aus Bochum.
Damals die Zeit von Peter Zadek.
Genau, ja.
War da auch schon dieses Gefühl da möchte ich auch mal stehen, da möchte ich hin, oder haben Sie das erstmal nur genossen?
Unbedingt, dass ich da will ich auch mal hin. Ich hatte nur keine Ahnung, wie man da hinkommt, wie das geht. Da hatte ich wiederum keine, von Haus aus keine Information oder keinen Zugang.
Wer hat Sie dann da an die Hand genommen?
Und das habe ich mehr oder weniger alles selber entdeckt. Ohne Internet, das muss man sich mal vorstellen.
Sie sind ja auch sehr zielstrebig dann gewesen, ne? Haben Theaterwissenschaften studiert, Schauspielausbildung in München, haben Sie gerade schon erzählt. Also fokussiert Ihr Ziel verfolgt. Nach der Ausbildung hat es dann aber erstmal gestockt, muss man sagen. Und ausgerechnet in Bochum am Schauspielhaus sind Sie abgelehnt worden. Wie haben Sie das erlebt?
Ach, ich glaube, das muss ich mir selber zuschreiben. Im Nachhinein, ich war nicht gut genug vorbereitet. Ich hatte, kurioserweise war meine allererste Premiere dann tatsächlich am Schauspiel aus Bochum. Also bevor ich dann am Schlosstheater Moers anfing, habe ich noch einen Stückvertrag gemacht für die Räuber unter der Regie von Alfred Kirchner, der ja auch hier in Berlin sehr bekannt ist. Und was wollte ich sagen? Ja, und da, das war ein ganz großes Erlebnis, da jetzt tatsächlich meinen ersten Vertrag, meine erste Aufführung zu haben an dem Haus, meinem Traumhaus. Dann bin ich aber nach Moers gegangen und dachte, danach gehst du halt dann dahin zurück. Und musste da vorsprechen, wie das üblich war, vor einer irren Versammlung hochkompetenter Theaterleute, Tragelehn, Steckel, Breth und Brieger und wer da alles saß. Unfassbar. Hm. Und ich habe mich dann da reingeschmissen und ich habe Vorsprechsituation und Castingsituation, finde ich, liegen mir überhaupt nicht. Casting beim Film vielleicht, weil man da hier und da mit interaktiv schon mit Partnern spielen kann, das geht so. Aber am Theater dieses, jetzt zeigen Sie mal, was Sie vorbereitet haben.
Den leeren
haben,
Raum ich, zu füllen aus dem
ja,
Nichts.
Ja, fand ich immer unerträglich, aber ein bisschen würdelos.
Ja. Es ist ja dann weitergegangen, aber es war erstmal eine schwierige Zeit. Ja. Also ein paar Jahre hat schon gedauert. Wie haben Sie das durchgehalten? Wie haben Sie das geschafft, da weiter an sich zu glauben?
Ach, also da kommt meine Frau schon ins Spiel, die mir immer Mut gemacht hat. Und ja, irgendwie haben wir uns ja immer über Wasser halten können. Mit hier mal einen Drehtag und da mal einen Drehtag, da mal einen Stückvertrag. Es ging ja immer irgendwas, aber es waren irre Lücken dazwischen.
Aber Film wollten Sie eigentlich am Anfang auch gar nicht, oder? Es hat Sie schon mehr auf die Bühne gezogen.
Ich habe kurioserweise habe ich noch während der Schauspielschulzeit so halblegal einen Film gedreht oder eine Rolle gespielt in einem Film. Da hat mich quasi ein Lehrer von der Schule rein intrigiert.
Halblegal, und, weil man auf der Schauspielschule
meine,
eigentlich nicht
das
darf. Nicht.
Wir sollten das eigentlich nicht. Zu diesem Zeitpunkt war das noch bäh. Hm. Also Theater und das Fernsehen schon gar nicht, das kommt gar nicht in Frage. Und dieser Film hat sogar dann einen Deutschen Filmpreis bekommen von Josef Rusnak, Kaltes Fieber. Aber das war nur so ein Experiment. Ich habe das nicht wirklich ernst genommen, obwohl das ein tolles Ensemble war. Wie gesagt, ein Film mit Auszeichnung. Josef Rusnak ging dann sogar nach Hollywood. Aber ich hatte immer das Theater im Auge da zu diesem Zeitpunkt.
Wobei ich mir eigentlich denke, Sie sind ja berühmt für Ihr, sagen wir, reduziertes Spiel, dass Sie nicht viel brauchen, um eine Stimmung herzustellen. Und das funktioniert doch eigentlich vor der Kamera besser als auf der Bühne, oder?
Naja, ich kann auch anders. Ich glaube, man muss sich das dann erarbeiten, den größeren Raum wieder. Ich habe ja, wie ich gerade schon sagte, immer mal wieder Theaterengagements angenommen und ich erinnere mich an eine Arbeit in Bochum wieder. Ich habe dann dreimal in Bochum gastiert unter verschiedenen Intendanten. Entschuldigung. Und das war Haus und Garten von Ackburn. Muchtar Samurai hat Regie geführt. Und da haben wir die ersten Proben gehabt. Und ich habe vorher gedreht. Ja, die war wahrscheinlich 2-3 Jahre vorher kein Theater gespielt und habe dann angeboten. Und dann sagte Herr Samurai, Joachim, das ist alles richtig, das ist alles großartig, aber bitte jetzt mal groß und groß. Und ich dachte, ich mache schon ein Fass auf. Und das hat dann halt 2-3 Tage gedauert, dann hat man es wieder. Ja, dann, ja, das stellt sich dann ein und macht dann auch Spaß. Nein.
Joachim Krohl kann groß und klein, das halten wir an dieser Stelle mal fest. Unser Gast ist heute der Schauspieler Joachim Krohl. Wir haben gerade schon von seiner Schauspielausbildung gehört, von den Jahren danach, wo es erstmal ein bisschen schwierig war. War es eigentlich für Sie eine Option? Sie haben erzählt, Sie waren in München auf der Schauspielschule, dort zu bleiben?
Nein. München kam, war nie eine Option. Ich habe mich da nicht so richtig wohlgefühlt in der Stadt. Die Schule war großartig, aber es lag sicherlich auch daran, dass meine jetzige Frau zu diesem Zeitpunkt schon in Köln auf mich gewartet hat und dass ich manchmal für einen Tag von München nach Köln getrampt bin und wieder zurück, um pünktlich montags zum Unterricht erscheinen zu können. Also so, ich hab mich da auch nie auf die Stadt eingelassen. Das muss ich mir jetzt auch vorwerfen. Ich habe der Stadt auch nie eine Chance gegeben und dem Umland und so weiter. Nee, jetzt bin ich gerne in München, wenn ich weiß, das ist eine überschaubare Zeit. Das ist eine sehr, sehr lebenswerte Stadt. Da ist was los. Die Lebensqualität ist sehr hoch, aber da zu bleiben, nein.
Wobei es beruflich vielleicht einfacher gewesen wäre, oder? Ein Engagement zu finden, eben auch mit der Verbindung durch die Schauspielschule.
Ja. Aber nein, da bin ich dann auch konsequent, weil ich mit dem Dahingehen, da habe ich ja schon einen Kompromiss gemacht. Und den wollte ich dann nicht noch strapazieren.
Sie kommen aus dem Ruhrgebiet und betonen das eigentlich auch immer. Was zeichnet Menschen aus dem Ruhrgebiet aus? Wobei Köln, muss man natürlich ganz klar sagen, ist nicht Ruhrgebiet, ist Rheinland. Aber das Ruhrgebiet, das liegt Ihnen am Herzen und Sie kommen aus dem Ruhrgebiet.
Aber das ist Irrtum. Ich bin eigentlich nicht derjenige, der das immer betont. Das kommt immer auf mich zu. Ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, eher versucht, das nicht so prägnant werden zu lassen, dass man so einen Stempel erhält. Mhm. Ja, weil das passiert schnell. Ich weiß nicht, woran das liegt. Da haben die Bayern und die Hamburger und die Berliner ein anderes Selbstbewusstsein. Ja, und jetzt, wenn man den deutschsprachigen Raum nimmt, die Österreicher sowieso. Ich weiß es nicht, ich möchte das auch nicht vertiefen. Aber natürlich ist das meine Heimat, da komme ich her. Und da findet man mich auch immer wieder. Und ich habe da noch Familie. Und Köln ist ja nicht wirklich weit weg von Herrn und Dortmund, das sind gerade mal 100 Kilometer.
Wenn Sie das so sagen, das ist Ihre Heimat, was bedeutet das? Können Sie was mit dem Begriff anfangen, Heimat?
Ja, das ist eine große Diskussion im Moment. Da kenne ich mich aus, da verstehe ich die Sprache. Da weiß ich wahrscheinlich am meisten von, was die Geschichte angeht. Was die Probleme angeht. Ich habe mich ja nie wirklich entfernt davon. Ich weiß, wie es da heute zugeht oder wie es ich überschaue jetzt schon mal ein halbes Jahrhundert, wie es früher da war. Das macht Heimat aus. Aber um Gottes Willen, ich belaste das jetzt nicht mit so einem.
Sie haben gerade von Ihrer Zeit in Moers erzählt, als Sie dann zurückgegangen sind und sich da an der Bühne auch nicht wohlgefühlt haben. Und dann gab es eines Tages einen Anruf. Und da war, glaube ich, dann Detlef Buck am anderen Ende.
Wer war am Telefon? Nein, es war die wunderbare Andorte Brake aus München, Casterin. Die rief mich an. Wir waren bekannt miteinander aus der Münchner Zeit und sagte, du musst einen jungen Regisseur kennenlernen, Detlef Buck. Der plant seinen zweiten oder dritten 90 Minuten und da ist eine Rolle für dich dabei. Also Andorte kannte ich, weil man musste kennen, wenn man sich mit Film und Fernsehen beschäftigt hat in diesen Tagen in München. Die hat ganz großartige Sachen besetzt, unter anderem diese zwei Vierteiler Rote Erde von Emmerich. Mhm. Da ging es um die Geschichte des Ruhrgebiets im Bergarbeitermilieu. Und das war natürlich für mich eine fantastische, fantastische Sache und wollte unbedingt, wenn es denn mal fortgesetzt werden sollte, damals waren vier Teile über den Sender gegangen, dabei sein. Und so haben wir uns kennengelernt. Sie hat sich dann aber, sie konnte mir damals nichts anbieten. Dann habe ich in Hannover Theater gespielt und kurz darauf rief sie an. Und da musste ich dann auch ein Casting, ein Vorsprechen quasi absolvieren mit verschiedenen Partnern. Und es hat funktioniert, großartig funktioniert.
Wir können auch anders, das war die Produktion
richtig,
damals, ne?
Ja. Von, wie gesagt, Detlef Buck, Regisseur. Horst Krause als mein Filmbruder, Most, Sophie Reuss, Heinrich Gieskes, Uwe Dag Berlin, alles Leute, die heute auch gut im Geschäft sind.
Vielleicht muss man gerade noch mal die Geschichte erzählen.
Gregor Krem, Verzeihung.
Genau, vielleicht muss man gerade noch mal die Geschichte erzählen. Also das ist die Geschichte von zwei Brüdern, die losziehen nach Ostdeutschland, ja. Weil sie dort eine Erbschaft gemacht haben. Ja. Aber sie können nicht lesen, sind Analphabeten. Ja. Und es entsteht so eine Art Road-Movie, wo die sich durchschlagen müssen, bis sie dann eben an dem Ort angekommen sind.
Genau, man muss vorausschicken, die beiden sind nicht die hellsten. Der eine Most hat in einer Gärtnerei gearbeitet und kann sogar Auto fahren und hat einen Führerschein, aber wie gesagt, das alles andere war ihm nie so wichtig, und sein jüngerer Bruder Kipp ist in einem betreuten Heim groß geworden, das er jetzt aber verlassen darf als Freigänger. Und dann kommt diese Erbschaft ins Spiel und die beiden machen sich auf den Weg Richtung Schwerin, um das Haus sich anzuschauen, das an sie vererbt wurde. Und ja, und sie können eben diese Straßenkarten und die Schilder nicht lesen und geraten dann auf Abwege. Dann kommt ein russischer Deserteur ins Spiel. Wir müssen wissen, das ist alles 1992 gedreht worden, also genau. Auch in diese Zeit angelegt, wo der Osten noch richtig frisch und neu war, die neuen bunten Länder. Und wir sind damals da wahrscheinlich als erstes Filmteam aufgeschlagen, die 90 Minuten gedreht haben, in dieser historischen Situation. Obwohl wir das komödiantisch behandelt haben, behandeln wir diese neue Situation in unserem Land.
Fast 30 Jahre ist das her. Was Ihnen damals begegnet ist, darüber reden wir gleich nochmal. Und vor allen Dingen, Sie knüpfen jetzt aktuell wieder an, denn Sie haben quasi nochmal nachgeschaut, wie es heute dort aussieht, ne?
Ja, genau.
Joachim Krol hat nämlich ein Buch geschrieben über seine Begegnungen und Erlebnisse auf den Spuren seines Films von damals. Und über dieses Buch werden wir uns gleich unterhalten. Schauspieler Joachim Krol ist mein Gast. Am Donnerstag erscheint sein erstes Buch. Das heißt, was wollen die denn hier? Die Vorgeschichte haben wir schon ein bisschen gehört. Aber grundsätzlich, wie ist die Idee entstanden, dass Sie nochmal losziehen, auf eine Reportagereise gehen vom Ruhrgebiet an die Ostsee?
Also vorweg, es ist ja nicht nur mein Buch. Ich habe das zusammen produziert mit Lukas Vogelsang, Autor, Journalist, der vor gar nicht so langer Zeit mit Heimaterde großen Erfolg hatte. Und wir haben uns vor fast genau 10 Jahren kennengelernt auf der Preisverleihung Henry-Nannen-Preis in Hamburg. Und er ist ein Fan von »Wir können auch anders«. Und ich hatte damals wohl große Lust, nochmal darüber zu sprechen, und war voller Anekdoten. Mhm. Und damals, vor 10 Jahren, kam auf die Idee, Mensch, wollen wir diese Reise nicht nochmal nachfahren und mal gucken, was passiert. Und wie es so kommt, das ist gar nicht so selten, Zeit vergeht. Wir hatten beide immer was anderes zu tun und. Und jetzt natürlich mit diesem Mauerjubiläum im Rücken haben wir gesagt, jetzt zwingen wir es und haben es gemacht. Jetzt darf man aber nicht erwarten, dass das ein Buch ist für Cineasten, die jetzt diesen Film nochmal nacherleben wollen. Es ist mehr. Wir haben uns natürlich an dieser Geschichte orientiert, haben aber auch ein paar Aspekte meiner Biografie noch dazugefügt. Und Lukas Vogelsang hat links und rechts der Wegstrecke tolle Gesprächspartner gefunden, die uns erzählt haben, was dieser Termin, Mauerfall, in ihrem Leben bedeutet hat und was in den letzten 30 Jahren passiert ist mit ihrem Leben.
Das Buch heißt, was wollen die denn hier? Da klingt ja was mit. Haben Sie Misstrauen, Argwohn erlebt, als Sie da unterwegs gewesen sind und gesagt haben, hallo, ich würde jetzt gerne mal sehen, wie sieht es denn bei euch so aus?
Na, erstmal ist das ein Satz, den wir dann besonders 92, als wir gedreht haben, haben wir den andauernd gehört. Was wollt ihr denn hier? Das ist auch in vielen Gesprächen ist das aufgekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als lernender Hausmann, wann war das? 95 in Bochum Intendant wurde und ein Großteil des Ensembles hier aus Ostdeutschland kam, habe ich auch gesagt, was wollen die denn hier? Also es hat auch eine Wechselwirkung. Ja. Ja. Und darum fangen wir auch in Bochum an, diese Geschichte, weil wir haben da zwei ganz tolle Partner gefunden für die Geschichte. Einen alten Dekapisten, der das größte DDR-Museum in Westdeutschland betreibt mit 17.000 Exponaten. Wusste ich nicht, dass es den da gibt in Bochum-Wattenscheid. Und eine Frau, die 2 Tage vor Mauerfall über die Tschechoslowakei geflohen ist und im Ruhrgebiet gelandet ist und jetzt eine 200-prozentige Bochumerin geworden ist. Also das ist eine Lebenswendung, wie sie verrückter nicht sein könnte in meinen Augen und so weiter. Und von da aus sind wir dann der Route von Kipp und Most folgend wieder in den Osten gefahren, um am Ende auch in Boltenhagen zu anzukommen.
Aber Sie sagen 92, da war das so mit diesem, was wollen die denn hier?
Ja.
War das heute auch noch so?
Nein, nicht mehr auf diese Art und Weise. Aber die meisten haben sich an diesen Moment erinnert, wo sie gemerkt haben, aha, da geschehen Dinge um mich herum, die sind mir fremd, da kommen Leute, siedeln sich hier an oder regeln die Geschäfte jetzt, die wir sonst früher in den eigenen Händen hatten.
Es gibt ja dieser Moment in dem Film, wir können auch anders, da hantieren Sie mit der Karte rum, also in Ihrer Rolle als Kipp, und fragen Ihren Bruder, ist das hier schon Osten?
Ja.
Stellt sich denn heute die Frage eigentlich noch? Wie haben Sie das erlebt auf Ihrer Reise jetzt?
Ganz verschieden. Es hat immer mit demjenigen zu tun, mit dem oder mit der man spricht. Wie alt war die Person, als die Mauer fiel? Spreche ich mit jemandem, der damals 20 war oder der damals 50, 55 war? Völlig andere Geschichte. Spreche ich mit jemandem, der das auf dem Land erlebt hat oder in Ost-Berlin, der vielleicht in meiner Sichtweite der Mauer gewohnt hat? Und plötzlich war sie weg. Oder jemand aus dem Hinterland, der sagt, ich war nie, mein Leben lang nie in Ost-Berlin. Oder in Berlin, haben die ja gesagt, was soll ich denn da? Ganz andere Geschichten.
Was haben Sie denn als größte Veränderung wahrgenommen nach 92, also jetzt 30 Jahre später? 30 Jahre sind es nicht, aber 30 Jahre seit dem Mauerfall und Sie sind 92 da gewesen.
Lukas und ich mussten feststellen, dass da auch ein großer Unterschied war. Lukas als Spandauer, als Westberliner, lebt jetzt in Westberlin, war natürlich viel näher dran an dem Osten. Berlin, da war ja überall Osten, um Westberlin herum. Und er hat es dann natürlich auch viel organischer und schneller entdecken können. Das war ganz normal. Während ich als Urwessi, als Rheinländer oder Ruhrgebietler, ich lebe ja in Köln, da war das schon eine Distanz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich damals direkt nach dem Fall der Mauer einen Abstand zu Berlin hatte. Das war mir alles zu hysterisch, zu dampfig. Ich war auch nicht neugierig, ich wollte das nicht miterleben. Diese mediale Berichterstattung hat mich eher abgeschreckt. Ich brauchte dann, ich glaube, ich habe 1,5 Jahre gebraucht, bis dann die Vorbereitung kam für wir können auch anders, dass ich dann wieder nach Berlin gefahren bin. Ganz komisch.
Und dieses Gefühl war jetzt heute oder ist heute anders, wenn Sie unterwegs sind?
Ja, natürlich. Man bewegt sich da selbstverständlich. Aber trotzdem war mir landschaftlich zum Beispiel oder die Kleinstädte, die Dörfer, das ist mir immer noch fremd. Die sind anders strukturiert.
Wo ist da der große Unterschied zu dem, was Sie kennen?
Ich hab immer in Städten gelebt. Ja, ich habe... Und wenn ich dann hier durch Mecklenburg-Vorpommern fahre, Wälder und Felder und Seen und sowas, ja, das ist Urlaub.
Was wollen die denn hier? Deutsche Grenzerfahrung, so heißt das Buch von Joachim Krohl und Lukas Vogelsang, das am Donnerstag im Rowohlt Verlag erscheint. Der Schauspieler Joachim Krohl ist mein Gast. Heute Vormittag sind wir durch seine Karriere vom Kreis, ja, und dann vom Ruhrgebiet an die Ostsee. Und im Prinzip schließt sich jetzt der Kreis, Herr Krohl, denn es geht zurück ins Ruhrgebiet nach Bochum und zwar mit dem Buch.
Ja, wir haben am kommenden Montag, am 20. in den Kammerspielen des Schauspielhauses Bochum, eine Lesung. Wir stellen das Buch vor Publikum. Und ich hoffe, die Hütte wird voll. Danach haben wir noch einige Termine, die findet man im Internet. Also wir stellen das Buch auch persönlich vor und werden dann auch Rede und Antwort stehen.
Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Gibt es eigentlich auf Ihrem Foto, auf Ihrem Handy noch das Foto, wo Sie die Meisterschale hochhalten, nachdem Borussia Dortmund deutscher Meister geworden ist?
Ja, selbstverständlich. Und das gucke ich mir auch immer wieder gerne an. Und vielleicht haben wir ja nächsten Samstag Anlass, ein weiteres Foto zu machen.
Also Sie haben noch Hoffnung, das
ich
klappt noch mit der
Deutschen. It's not over before it's over, hat Sylvester Stallone mal gesagt.
Das halten wir an dieser Stelle fest. Wir haben beschlossen, Herr Kohl hat beschlossen, dass Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Man muss natürlich auch sagen, er ist da nicht ganz neutral, weil er Riesenfan ist von Borussia Dortmund. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Joachim Kohl. Danke, dass Sie unser Gast gewesen sind.
Ich habe zu danken. Großes Vergnügen. Danke.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.